Hallo, hier ist wieder Jan vom Schloss, heute wieder mit unserer neuen Folge vom Podcast. Heute zum Thema Anfänger in der Fighting Game Community in Deutschland. Und erstmals wollen wir uns bedanken für die Vorschläge von den Themen, war konstruktiv.
Ja, sehr.
Waren interessant und natürlich hoffen wir, dass da auch weiterhin noch Vorschläge kommen, also könnt ihr ruhig nach jeder Folge Vorschläge posten, natürlich diskutieren.
Ja, vielleicht kommen die.
Gerne gesehen, genau. Diskutieren wir dann auch gerne mit.
Vielleicht kommen die früher oder später dran, aber wir versuchen halt, uns erstmal ein bisschen so auseinanderzusetzen, bevor wir uns dann einfach hinsetzen ja. Und dann irgendeinen Scheiß labern.
Eins nach dem anderen halt, genau. Eins nach dem anderen. Ansonsten nachher dann noch ein paar Shoutouts an Chun-Li One. Bisschen Stories von der Evo, ne, mach mal am Ende. Ich meine, sonst guckt ja keiner die Folge zu Ende, verstehst du?
Ja, sagen Sie, springen alle ans Ende und überspringen den Rest, Jan. Ja. Musst du so sehen.
Aber gibt
wer
ja
weiß, wann die
aber es gibt keinen Timestamp, ja? Wir machen, es gibt aber keinen Timestamp. Auf jeden Fall, egal.
Also, erstmal finde ich es ziemlich lustig, dass wir bei der ersten Folge Timestamps haben, bei der zweiten steht folgt bald und danach listen wir sie gar nicht erst mehr auf, ja? Aber Hauptsache, wir machen neue Folgen und heute geht es, wie Jan eben schon sagte, ums Thema, wie bringen wir Neulinge in die Community, wie behalten wir sie und oder wie sorgen wir dafür, dass sie wiederkommen und vor allem, wie sorgen wir dafür, dass sie nicht wieder gehen. Das Problem hat, wird jede Community haben, es gibt immer es ist schwierig, neue Leute ranzukriegen, man will sie nicht vergraulen, gleichzeitig ist es schwierig, weil jeder immer die gleichen Fragen stellt, gerade in einem Forum. Es ist sehr schwer, Leute dazu zu bringen, schau doch erstmal nach, weil die Leute eben die Begriffe noch nicht kennen. Da wollen wir ein bisschen drüber reden. Dann wollen wir vor allem drüber reden, wie auch in der letzten Folge schon angesprochen, wie man Events eventuell so gestalten kann, dass Anfänger eher kommen. Wir wollen da nicht zu viel aus der Folge wieder aufgreifen, aber zumindest sagen, welche Sicht Anfänger darauf haben und was unserer Meinung nach dazu beitragen kann, dass es ein gelungenes Event für Anfänger ist, sodass sie auch Motivation haben, wiederzukommen. Und genau, und dann vor allem, wie ich eben schon erwähnt habe, dass die Leute auch nicht wieder gehen, die Langzeitmotivation, ja. Die Fighting Games eben mit sich bringen. Und Jan ist da auch ein Kandidat dafür, weil er sich aktuell auch mal mit anderen, nennen wir es mal, Competitive Games beschäftigt, uns einen Vergleich zu liefern, wie der Einstieg für Anfänger ist, wie zum Beispiel E-Sports, in dem Fall StarCraft und Dota auf Leute wirken, wie da der Einstieg war für ihn im Speziellen, wie er vielleicht bei Fighting Games war, bei uns allen,
ja.
Warum wir immer noch dabei sind. Also sowohl ein bisschen persönliche Geschichte als auch unsere Meinung dazu, wie es beim Rest der Community wahrscheinlich ist.
Wollen wir vielleicht gleich damit anfangen? Von wie wir ans Forum gekommen sind, was unsere erste Erfahrung war und wieso wir jetzt überhaupt noch da sind und wieso wir jetzt das überhaupt machen.
Ja, soll ich dann auch gleich anfangen?
Sagen wir mal der Älteste am Tisch, auch der Jüngste eigentlich, aber du bist auch seit wie lange
2006, glaube ich, bin ich registriert. Also, ja, aber ja, bei mir war es eigentlich so, also wurde ja auch im Forum gepostet, dieses Giga-Video, BEMU-Liga, das hatte ich gesehen gehabt im Fernsehen und dann hatte ich eben da nachgeschaut, hatte es dann für eine, ich glaube, ich habe mich registriert, habe es dann wieder vergessen und bin dann später wieder drauf gekommen. Dann musste ich mir erstmal eine gechippte PS2 kaufen, weil man ja sonst, um Importe spielen zu können, verstehst du? Mhm.
Ja, von den meisten Games gab es ja damals auch keine richtige PAL-Version, ne?
Nee, also da warst du ja eh schon froh, wenn es überhaupt rüberkommt. Ansonsten hattest du dann 50 Hertz und
oder
das wurde ja nie,
sowas,
wurde ja nie gespielt. Auf jeden Fall, als ich angefangen habe mit Fighting Games, da war eigentlich dann schon tote Hose, weil 2006 dann die BEMU-Liga dann krepiert ist. Also als ich mich registriert habe, war irgendwie 2 Wochen vorher in der Nähe da noch das letzte Ranking-Battle.
Woran ist es vorgrapiert?
Ich glaube, das waren welche Lizenzen oder sowas. Irgendwie, die hätten es nicht Liga nennen dürfen, glaube ich. Sowas war das.
Weil es nicht offiziell war oder so wahrscheinlich.
Ja, irgendwie sowas war das. Okay. Auf jeden Fall musste dann die BEMU-Liga dann eben aufhören. Und und danach, ich bin 2006 auf dem B3C, also in Stuttgart gefahren, das größte deutsche Turnier zu dem Zeitpunkt. Das war mein erstes Turnier. Mein zweites Turnier war dann B3C, ein Jahr später.
Gab es dazwischen gar nichts mehr?
Wenn ich mich so erinnere, nicht.
Hamburg oder sowas? Weil, wie ich angefangen habe, war ja noch irgendwie Hamburg oder sowas noch halbwegs dabei.
Das kann sein, aber ich meine, für eine Person alleine irgendwie mal da hinfahren als Schüler, ich weiß nicht, also ist halt schon ein bisschen schwierig. Also ich meine, gab ja kein Online dann auch. Und ich glaube, da war eh allgemein nicht viel los. Also ich habe da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mehr StarCraft gespielt als Fighting Games. Also ist man heute ein bisschen verwöhnter. Wobei man sagen muss, die Leute waren eigentlich passionierter. Also die haben eigentlich alles auch eingetestet. Oder beim B3C, die haben dann Shit Games gespielt. Also Leute haben, sind sich auch so persönlich näher gekommen, weil die dann auch alles mal ausprobiert haben und auch irgendwie, ich sag mal, Spiele for Fun gespielt haben.
Weil es wahrscheinlich auch kein wirkliches Main-Game gab und Turniere, auf die man sich irgendwie hätte vorbereiten wollen oder so. Außer B3C eben.
Ja, Third Strike und Guilty Gear war, glaube ich, so Main-Game.
Die zu dem Zeitpunkt aber auch schon älter waren.
Was? Nee. Oder?
Third Strike ist doch...
Reload Ach so. Ist ja, ich glaube, irgendwie ein Jahr vorher oder sowas rausgekommen. Okay.
Und es gab ja noch zwei Updates mit Slash und mit Ace & Core.
Und Third Strike ist ja auch erst irgendwann 2002, 2003 oder sowas auf PS2
portiert
der
worden,
Port
ja.
rausgekommen. Vorher die Dreamcast-Version.
Wir schweifen gerade auch ein bisschen ab, ja. Also was da gespielt wurde, ist ja eigentlich.
Ja, ist auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall war tote Hose und ja, eigentlich hat man, also ich habe mich eher mit anderen Sachen beschäftigt, bis dann irgendwann 2008 oder 2009 irgendwie, dann wurde es ja ein bisschen aktiver oder ja, gab es dann wieder mehr
dann
Turniere.
Wahrscheinlich dann wegen Streeter 4 so, ne?
Ja, da können wir beide wahrscheinlich ganz gut eingreifen. Also ich würde da gern gerade direkt einsteigen, weil wir eben noch vor der Sendung ein bisschen drüber gesprochen haben, dass auch, wie Mr. Broken meinte, viele in der Zeit, so 2005, 2006, wegen World of Warcraft wahrscheinlich die Community verlassen haben und ihre Familie und ihren Job und ihr Studium und sich nur noch, so wie ich auch, halt in World of Warcraft gestürzt haben und das so quasi das Main-Game war, weil es die meiste Zeit gefressen hat, weil es viel Spaß gemacht hat, weil viele Leute ihr Main-Game gewechselt haben, um WoW zu spielen. Und ich bin dann jemand, der genau das Gegenteil gemacht hat, also der vorher überhaupt nicht in der Community war und nach WoW, nachdem ich die Nase voll von dem Spiel hatte, dann durch einen Street Fighter 4 Trailer auf irgendeiner Gaming-Seite, keine Ahnung, der mir irgendwie untergejubelt wurde, Lust bekommen hatte, weil ich WoW Arena gespielt habe und hatte Lust auf diesen Competitive-Aspekt, ob nur im Team oder alleine, war mir prinzipiell egal, Hauptsache irgendwas Competitive. Und dann habe ich Interesse an Street Fighter bekommen, habe meinen WoW-Account verkauft damals, mir davon Hardware, Xbox, Stick, alles geholt, was ich so brauchte, auch noch ein Screen davon. Und ja, seitdem bin ich quasi da. Ich habe aber wie viele andere wahrscheinlich auch auf der Suche nach einer Community, weil mir klar war, das gibt's. In WoW bekommt man immer mit, dass es für alles, für jeden Kleinkram im Internet, für jedes Spiel, für alles eine Community gibt, die irgendwie was macht. Bin ich erst auf Event Hubs und Shoryuken gelandet, habe da auch dann einen Mod gemacht, so wie ich es fast immer mache, also mich immer irgendwie auch mit dem technischen Aspekt der Spiele oder meines Hobbys damit auseinandergesetzt und bin dadurch dann über Shoryuken und ein YouTube-Video von jemandem aus Hard Edge angeschrieben worden, der gesehen hat, dass ich zu dem Zeitpunkt noch in der gleichen Stadt gewohnt habe wie er, und der hat dann gesagt, schau dir doch mal Hard Edge an. Also ich hätte es wahrscheinlich selber nie gefunden, weil ich mir dachte, auf Shoryuken sind eh alle, das ist die ganze Welt, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es ein deutsches Forum gibt und dass da irgendwie Leute schreiben. Und jetzt scheint es immer noch so ein Problem zu sein für mich, also so als Retrospektive für Anfänger, deutsches Forum suchen, okay, aber warum? Weil als Anfänger hält einen da nicht viel, da wird wenig Neues gepostet. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass Leute auf deutsche Events erst gar nicht stolpern, weil sie auf der Suche nach der Community auf den Seiten landen, die deutsche Events momentan gar nicht auflisten. Also das sind meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
Ja.
Philipp?
Bei mir war es im Prinzip so, ich habe immer schon ein bisschen Memos gezockt gehabt, mehr so mit Kumpels und so weiter. Also mehr sogar 3D als 2D. Einmal ein bisschen was ausprobiert gehabt, aber dann so Soul Calibur, ein bisschen Tekken, so Dead or Alive habe ich immer ein bisschen gespielt gehabt. Und wie dann Soul Calibur 4 halt rausgekommen war, das war ja für 360, hatte ich halt ein bisschen Nostalgie-Flash gehabt und habe dann auch, da gab es damals Street Fighter 2, Hyper Fighting, glaube ich, oder sowas war es, die Version habe ich dann gespielt gehabt, und dann war ich dann so, ja, es macht doch noch Fun. Hab dann, das war dann 2008, kam dann ein Teaser-Trailer für Street Fighter 4 raus, und da war ich so, ja, wo ist dann der Dreier? Weil von dem habe ich auch nichts vorher gehört. Und dann bin ich dann halt neben dem Evo-Moment dann auch auf andere Match-Videos und sowas drüber gestolpert. Habe mir das angeguckt, habe gesagt, mit dem nächsten Teil, weil ich war auch immer so auf kompetitiv, also sich gegenseitig auf die Fresse kloppen, egal in welchem Game, ist halt immer noch der spaßigste Part überhaupt und sich einfach das dreckig zu geben, egal wo das ist. Und da war es dann einfach so, jetzt mit dem neuen Game stehen die meisten zumindest auf null, habe ich gedacht. Und da fange ich doch genauso an. Und dann bin ich dann so, keine Ahnung, Juni oder Juli 2008 bin ich dann über Hard Edge gestolpert gewesen und habe dann erstmal so, ich habe mich auch gar nicht registriert gehabt, ich glaube, ich habe mich erst im September oder so registriert gehabt und habe erstmal alles angeguckt, was zu denken, und da habe ich gesehen, ah ja, die haben auch Events und so weiter. Und was zu dem Zeit halt am populärsten war, war, NRW hatte ja diese Third Strike Rambats gehabt, wo das, ich weiß nicht, wer das war, Jojo oder sowas, hat sich das bei sich im Café gemacht, hat auch so Capstream gehabt und ich habe die ganzen Bilder geguckt und habe gesagt, wenn ich jetzt irgendwann Geld habe, dann fahre ich da mal hin. Und genau wie ich Geld bekommen habe, hat es dann aufgehört.
Ach so, ja.
Aber dafür gab es dann halt SF4 und ganzen anderen Events. Und dann
Ein Traum.
Um ehrlich zu sein, ohne viel Shit-Talk, SF4, sagen wir mal, ohne die Anfangsevents, die mich dann irgendwie dann zu B3C und dann halt so, wir haben uns ja auf dem FFM Rumble kennengelernt.
Ja, glaub auf dem ersten oder so.
Ich glaube, dann wäre ich nicht so lange dabei gewesen, sagen wir es mal so. Weil wirklich durch die Leute allgemein ist dann wirklich so eine Motivation gewesen, was mich an den Ball gehalten hat. Und ich hoffe, und ich denke mal, das ist auch ein großer Teil, was jetzt auch, wenn neue Leute kommen, auch ein wichtiger Part sind.
Ja, also sieht man ja eigentlich auch, also die User, die jetzt irgendwie aktiv sind auf Hard Edge, sind ja eigentlich irgendwie zum Großteil noch Leute, die dann durch SF4 reingekommen sind und dann vielleicht noch zu anderen Spielen gefunden haben.
Ja.
Ich glaube, das hat auch damit zu tun. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den habe ich ja eben schon angesprochen, der Grund, warum ich so spät so Hard Edge gefunden habe. Ich glaube, ein wichtiger Grund dafür, dass Leute schwer haben, in die Fighting Game Community reinzukommen, ist, es sieht nach außen so super fragmentiert aus. Wir treten nicht irgendwie als große Community auf und es gibt zwei News-Seiten, die fast das Gleiche machen. Also Event Hubs und Shoryuken machen fast das Gleiche. Shoryuken hat halt mehr, sagen wir mal, redaktionellen Anspruch und hat gleichzeitig noch das Forum dabei. Dass Event Hubs existiert, ist okay, aber allein bei den Spielen, da haben wir letztes Mal bei den Events auch schon drüber geredet, dass es innerhalb der Fighting Game Community Games gibt, die sich als Community ein bisschen abspalten. Die gehören zwar dazu, aber sind trotzdem so ihr eigenes Biotop. Also keiner geht rein, also keiner von außen geht rein, keiner von innen kommt raus. Und haben auch ihre eigenen Foren und ihre eigenen Events, wo nur ihre Games gespielt werden.
Naja, es ist halt auch irgendwie klar, so wenn man es vergleicht mit, ich sag mal, Strategiespielen, da hast du ja auch meistens dann ein Forum für Command & Conquer, ein Forum für StarCraft, ein Forum für Warcraft.
Ja, aber es gibt auch selten Turniere, wo prinzipiell alles gespielt werden könnte bei so Sachen, weil die Spiele meistens online sind und dann geht es darum, über dieses Spiel zu reden. Das ist ja in
Ordnung. Naja, oder die Turniere sind halt so groß, dass man keinen Platz für andere Spiele hat. Außer es sind halt jetzt irgendwelche Profi-Dinger und kann man es ja zusammenknallen.
Gib mir, also sehe ich ein bisschen anders. Es mag sein, dass es andere Spiele gibt und da wird dann auch drüber diskutiert, aber nach außen hin, auf E-Sport-Niveau, nennen wir es mal so, ja, wenn es wirklich darum geht, Events zu organisieren, wenn es Preisgeld gibt, wenn es Ligen gibt, so alles das, was man erwartet von einem großen Spiel oder von einem großen Genre. Zumindest von jedem Genre erwartet man, also sogar Online-Schach, ja, alles Mögliche gibt es Wettbewerbe in irgendeiner Form. Alles, was man competitive spielen kann. Wenn nicht, selbst Singleplayer-Spiele werden competitive gespielt und das nennt sich Speedruns.
Ja, aber das ist ja heutzutage so.
Das ist heutzutage so, das war aber auch früher so.
Nee.
Also vielleicht nicht, also es hat aber angefangen zu der Zeit, als, also zumindest mit Half-Life 2, oder Half-Life meine ich, dem alten Half-Life noch, Quake, die ganzen Shooter haben damit angefangen.
Ja, aber wenn du zum Beispiel, sag mal jetzt, StarCraft Brood War anguckst, was ja so als das beste Strategiespiel ever galt, bis StarCraft 2 rauskam, das Spiel war außerhalb Koreas tot. Da waren dann, da haben Leute gespielt, es gab nur die World Cyber Games, also so wie die Weltmeisterschaft für E-Sport, kann man sagen. Genau. Das war das einzige große Turnier, wo Leute aus der ganzen Welt einmal zusammengekommen sind. Also wo Leute gegen Koreaner spielen konnten.
Okay.
Und sonst gab es kein Preisgeld.
Bei Shootern sah es ganz anders aus. Bei Shootern gab es ständig Events und Preisgeld und Turniere und keine Ahnung was.
Ja,
ja, das hat dann
Clan Wars aber, und. Ja, aber da ist ja. Shooter waren ja in Nordamerika und Europa groß. Während RTS sind zwar beliebt, aber nicht kompetitiv beliebt gewesen. Aber also
ist es nicht bei den also bei allen Games, außer vielleicht Marvel so, dass die auch hauptsächlich in Asien beliebt sind? Also es gibt ja, also Mortal Kombat vielleicht,
nee,
und Marvel 3 und keine Ahnung. Welche Games denn noch hauptsächlich in Nordamerika und Europa?
Ja, FPS sind ja sehr beliebt. Ich meine, die ganzen Konsolen-Shooter oder sowas.
Ja, okay.
Das ist ja beliebt. Ansonsten RTS ist eigentlich nur Korea.
Mhm.
Dota ist
auch
nur China fast.
Okay. Ach so?
Weil man ja Warcraft 3 raubkopieren konnte und dann auf privaten Servern gespielt hat. So ist es dann eben in China groß geworden, weil da dann Internet ausgebaut wurde. Mhm. Oh Gott, was gibt es denn sonst? Rennspiele oder ich meine Fußball,
mhm,
ja. FIFA oder so.
Auch
das ist ja auch fast nur hier beliebt.
Ja, nur ja. Europa.
Ja, stimmt.
Nur Europa. Weil ja. Was ist in Amerika damit anfangen?
Okay, also das hat dann eher damit zu tun, dass die da, wo sie wirklich groß werden, auch die Turniere dafür gemacht werden und weil die Skill Gap vielleicht so groß ist, die gar nicht erst zu uns rüberschwappen. Das könnte ein Grund sein.
Mm, oder sie können das einfach besser generalisieren. Sie haben ihre Base an einem Platz.
Nee, bei den E-Sport-Spielen ist es eigentlich so gewesen, die sind groß geworden, weil gerade da der Internetausbau war und dann haben Leute angefangen, online zu spielen. Ist ja bei uns mit Quake oder sowas so gewesen, hat ja jeder früher online gespielt.
Okay.
Ja, bei Fighting Games ist es halt ja
genau andersrum. Ja. Also es gibt zwar jetzt einen Online-Mode, der auch, also es ist gut, dass es den gibt bei den meisten Spielen, dass er auch generell überhaupt benutzbar ist. Ist ja, ja. Bei gerade so einem schnellen Spiel, wo es auf so Reaktionszeiten ankommt, oder so einem schnellen Genre, wo es auf so kurze Reaktionszeiten ankommt, beeindruckend, dass es überhaupt geht. Ja?
Hm.
Aber wir spielen ja trotzdem fast immer nur offline.
Ja, das kommt da halt davon, zum Beispiel StarCraft 2 hat eingebaut 250 Millisekunden Lag, auch offline.
Offline geht ja gar nicht.
Nein, ja, du kannst nur online spielen.
Du kannst lokal spielen, du musst aber im Internet verbunden sein und quasi online spielen.
Ja, ja, du spielst immer
online. Über die gleiche Leitung.
Ja, aber du hast immer mindestens 250 MS Lag, auch wenn die Computer theoretisch nebeneinander stehen.
Mhm.
Und bei Fighting Games ist es halt so, oh, du hast schon, da ist ein Frame Lag unspielbar.
Das sind 16 Millisekunden.
Genau.
Ja. Mhm.
Und deswegen ist es halt auch irgendwie schwer, das schmackhaft zu machen, würde ich sagen, weil man sagt, ja, du kannst online spielen, aber das ist nicht ernst.
Okay, also weil der Unterschied zwischen dem, was man direkt zur Verfügung hat, größer ist als das, was eigentlich auf Wettbewerben das Angestrebte ist. Ja.
Oder ich meine, wenn du trainierst, trainierst du ja ohne Lag und dann gehst du online und dann, oh Mann, zwei Frames Lag, ich drop andauernd meine Kombos und sowas ist ja dann auch irgendwie frustrierend. Wobei bei Fighting Games ist es halt eigentlich auch so, selbst wenn, sag mal, ein neues Spiel rauskommt, wie der Philipp meinte, Leute starten nicht bei null, sondern das ist eigentlich.
Gut, da sollten wir nachher auch nochmal drauf eingehen, was es überhaupt heißt, Fighting Games zu können. Und
auf jeden Fall reden wir doch erstmal darüber, wie man Leute zur Fighting Games bringen könnte. Ich meine, da haben wir ja gar nicht drüber geredet.
Ja, ich finde das ein bisschen, also ich will Philipp hier nicht ausschließen, aber ich wollte gerade noch was zu sagen. Wir haben da, vorgestern, ich bin mir gar nicht mehr sicher, mal kurz drüber geredet, auch als wir uns überlegt haben, welches Thema wir für den Podcast benutzen. Und ich finde es ein bisschen seltsam, dass Fighting Games eigentlich für Zuschauer super interessant sein müssen. Also erstmal sieht man bei Evo, die Teilnehmer kommen da hauptsächlich hin, haben wir auch schon drüber geredet, um zuzugucken, weil jeder prinzipiell da Zuschauer ist und weil es halt auch Spaß macht, Hype ist, diese Matches anzugucken. Für den Zuschauer vor allem sinnvoll und toll, weil man alles auf einem Bildschirm alles sieht. All das, was jeder Spieler sieht, all das, was alle anderen sehen und all das, was es überhaupt an Infos gibt. Also all das, was beide Spieler sehen und voneinander wissen, sieht man auf diesem einen Screen. Das ist ganz anders als zum Beispiel bei StarCraft, wenn man sich selbst ein Replay anguckt, ohne Kommentator, als Anfänger, versteht man überhaupt nichts.
Zum Beispiel auch
du kannst dir kein Matchvideo ohne Commentary angucken. Also du kannst dir ein Matchvideo ohne Commentary angucken und weißt trotzdem, also du siehst visuell alle Informationen, du kannst nichts verpassen, außer, also es ist zumindest alles da auf einem Screen.
Ich denke, das liegt aber auch am Gameplay. Ich meine, bei StarCraft machen Einheiten Pew Pew und sterben. Während du halt bei, ich sag mal, selbst bei Street Fighter 4, du hast Special Moves, hast Normals, Zoning, Jump, FADC, Ultra, Super Combo, EX Moves. Da sind halt so viele Systemmechaniken, dass du, ich sag mal, wenn du beim ersten Mal zuschaust, weißt du gar nicht, was passiert. Während bei StarCraft, ich meine, du siehst vielleicht nicht irgendwelche Bug-Abuses oder sowas, aber du weißt so, Einheiten schießen, piu-piu, und dann, wer am Ende mehr Einheiten über hat vom Kampf, gewinnt.
Du weißt aber nur, dass der Gegner schießt, piu-piu, wenn du drauf achtest, wo er schießt, piu-piu. Du, egal, wenn du irgendwo auf dem Screen bist, kann es sein, dass du die Hälfte verpasst. Du brauchst entweder... Ja, aber
das ist doch auch Hype, wenn du dann auf einmal... Also, wenn die Kamera auf einmal in die Basis schwenkt und auf einmal ist die ganze Basis weg, weil da ein Doom-Drop war. Auf einmal so,
dann hast du trotzdem was verpasst. Also ich glaube, dass es viel schwieriger ist, zuzugucken bei einem StarCraft-Spiel. Deswegen sind auch die Kommentatoren so wichtig und so große Persönlichkeiten in dem Game. Nicht nur, weil die gut reden, guten Redefluss haben und Hype-Commentary machen, so wie das ja auch bei Fighting-Game-Spielern oder bei Fighting-Game-Commentary ist, sondern weil die auch wissen, was in dem Spiel passiert, und die führen ja auch selbst meist die Kamera.
Nee.
Nicht?
Nee, inzwischen ist es so, nicht dass,
also es war zumindest
dass sie
so.
Einen Observer haben, der die Kamera führt. Weil damit sich die Kommentatoren auf das, was sie sehen, konzentrieren können.
Also. Okay, aber es war mal so, dass die Kommentatoren die Kamera selbst gemacht haben.
Ja, früher war das.
Wahrscheinlich, weil man so viel Spielverständnis braucht, um zu wissen, worauf muss man achten.
Und was dann halt auch für die Zuschauer interessant ist. Ja, genau. Eine Sache, die ich noch einwerfen wollte bei Fighting Games, was für mich auch besser ist, du kannst mitten in ein Video reingehen und du kannst auch anhand allem, was da steht, kannst du ablesen, in welcher Situation er sich gerade befindet. Mhm. Ich meine halt, du siehst, wie viele Runden er gewonnen hat. Da meistens das bei den Streams so, okay, wir sind jetzt der hat schon ein Match gewonnen und so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas bei StarCraft oder sowas in die Mitte reingehen würde, müsste ich erstmal den Kommentator mindestens 5 Minuten.
Die haben ja auch Anzeige, wer wie viele
Matches. Aber es geht mir aber auch darum, wie auch die aktuelle Situation ist in dem Match. Sagen wir, es steht 1-1. Dann weiß ich, der Typ hat ein Match und so weiter gewonnen. Ja, es geht mir nicht rein um die Anzeige, wie viel insgesamt, sondern also auch, wie es aktuell ist.
Aber bei Fighting Games gibt es auch generell viel weniger Ressourcen. Die Ressourcen sind die Live-Bars, Super Ultrameter und die Screen-Position.
Und wenn du jetzt.
Das ist alles, ja. Bei einzelnen Einheiten, ob man von einer Einheit eine mehr hat oder weniger, ob man die eine Einheit gerade verloren hat, die so wichtig ist, kann einen riesen Unterschied machen bei RTS-Games. Also ich glaube, da gibt es generell, ist ja auch ein Ressourcenmanagement-Trainer, wenn du so willst, diese Strategiespiele. Und da liegt der Fokus drin. Entsprechend viel gibt es da an, also das Positioning gibt es ja auch, dieses Micro-Makro-Management, also kleine Einheiten kontrollieren für die nicht wissen, was das bedeutet. Vor allem einzeln kontrollieren, um eventuell Sachen zu umgehen, die sie sonst töten würden. Vielleicht immer wieder, ich glaube, das hat man bei Warcraft 3 früher gemacht, immer wieder in Zeppelin laden und entladen, die Einheiten zu verstecken und nicht anwählbar zu machen. Ist nicht einfach, super schwer, und davon bekommt man wahrscheinlich nicht viel mit.
Das ist halt auch der Reiz.
Ja, na klar. Also, aber trotzdem ist es, glaube ich, für einen Zuschauer viel einfacher, Sachen zu verpassen. Man hängt viel mehr viel eher von der Qualität des Kommentators ab.
Ich denke aber, also bei RTS gibt es halt auch First-Person-View, also dass man sieht, was der Spieler macht. Und ich meine, wenn der dann mit dem Monitor, also mit seinem Bildschirm, permanent über die ganze Map zippt und alles im Auge behält, dabei dann noch aus 12 Fabriken Einheiten baut und 500 APM hat, dann denkt man so, boah, der geht ja total ab, so will ich auch spielen. Bei Fighting Games ist es halt so, ich meine, du siehst, dass jemand einen Hadoken schießt, aber du siehst halt nicht, wie viele, was weiß ich, hat der einen Option Select eingegeben oder war das jetzt, was weiß ich, bei Third Strike zum Beispiel, machst du ja Medium Kick und gibst den Super ein, also wenn der Gegner getroffen wird, kommt automatisch der Super und
Ist das nicht für Anfänger gerade besser? Also ich denke, wenn du als jemand, der zuguckt und du siehst die First-Person-View, also sagen wir, mir geht es nicht darum, dass man es nicht mitbekommt, sondern selbst wenn man dem Spieler im First-Person-View zuguckt, dann bekommt man wahrscheinlich noch weniger mit, weil man gar nicht folgen kann, was er alles macht. Und das bestätigt ja meine These. Wenn du an einer Stelle guckst, verpasst du garantiert was. Weil ein normaler Spieler niemals so guckt, wie der Kommentator oder der Observer zuguckt.
Ja.
Der Observer guckt zu, um eine aktuelle Situation zu beschreiben und nicht, was der Spieler macht.
Also ich kann das von Jan schon verstehen, dass er meint, es ist einfach für einen Laien, den Hype bei einem StarCraft-Spiel zu verstehen, weil halt sehr oder viel flashy Stuff am Anfang passiert. Ja. Und das ist ein bisschen schwierig. Zwar für mich persönlich ist Fighting Games eh besser, aber dass es schon ein bisschen schwieriger ist, das bei Fighting Games überhaupt zu verstehen. So, wenn man jetzt wirklich sagen würde, man würde die Inputs sehen, was der Typ drückt, dann würden sich auch die meisten denken, der drückt ja nur Buttons. Ja. Also drückt er hier jetzt dann aber den einen Button mehr. Und zwar wissen wir ja, okay, in der Situation hat er zum Beispiel einfach bloß einen Option Select eingegeben, damit er halt, keine Ahnung, Pro oder sowas tächt oder so weiter. Und die anderen denken, wieso mescht er sich hier diese zwei Buttons?
Ja, okay, aber ich glaube, für Anfänger sieht es dann, dann sehen doch, und sagen wir, wenn ich mir als Anfänger diesen Pro-Spieler angucke in StarCraft, dann denke ich mir doch, oh mein Gott, hey, das werde ich nie können. Guck dir mal an, der drückt 800 APM, der
rastet da komplett auf der Tastatur aus. Ich glaube, das ist dann so eine persönliche Sache dann so.
Also irgendwie, ich weiß nicht.
Ich glaube, das werden die meisten niemals können. Aber bei Fighting Games ist es, wenn du, und das bekommt man wahrscheinlich erst später mit, oder eben nur mit einem guten Kommentator, dass das meiste, was in Fighting Games passiert, von sobald man das Verständnis von der Engine und von den Spielen hat, Entscheidungssache ist. Und nicht mehr, obwohl das für die meisten Anfänger, wenn sie die Spiele sehen, wahrscheinlich nicht so wirkt, die Execution spielt auf höchstem Niveau kaum noch eine Rolle vielleicht, bei den meisten Games.
Ja, vielleicht ist es ja auch bei RTS. Also ich sage jetzt einfach mal RTS. Ich meine FPS, also First-Person-Shooter, wenn man da irgendwie Quake Live oder sowas anguckt, hast du ja auch, ich sag mal, viel Aktion. Also bist halt schnell und dann, ja, dann musst du dich entscheiden, ob du jetzt gehst, damit der Gegner deine Schritte nicht mehr hört und sowas. Ja. Aber bei RTS ist es halt so, ich habe ja auch Brood War 4,5 Jahre gespielt. Mhm. Und das ist halt, eigentlich spielst du gegen dich selber. Also du kannst 4,5 Jahre spielen und der andere gewinnt trotzdem noch, weil er bessere Mechaniken hat als du. Mhm. Also weil er schneller expandiert oder schneller Einheiten bauen kann. Und so ist es halt, du spielst erstmal gegen Leute auf deinem Niveau, kannst du sagen. Also es gibt halt immer Anfänger und Leute, die gut sind. Mhm. Und das Skill-Ceiling ist halt so hoch, dass niemand perfekt spielen kann. Mhm. Und bei Fighting Games ist es halt so, du fängst an zu spielen und du spielst nie gegen, du spielst nie gegen dich selber, sondern sofort gegen die andere Person.
Ich finde, bei Fighting Games ist es auf, bei dem höchsten Execution-Niveau geht es immer darum, man sorgt dafür, dass man weniger Entscheidungen treffen muss, indem man mehr executed. Das ist so das Ziel auf höchstem Niveau. Dafür sind die Option Selects, das ist es im Prinzip. Du gibst mehr ein, lässt die Engine durch deine Execution bestimmte Entscheidungen für dich abdecken. Oder sagen wir, du sorgst dafür, dass du bestimmte Entscheidungen gar nicht treffen musst oder dich auf weniger Entscheidungsmöglichkeiten beschränken kannst.
Ja.
Zum Beispiel bei einem Street Fighter ist vielleicht ein bisschen zu technisch, aber man hat die Möglichkeit, entweder es kommen zwei Jabs raus, wenn der Gegner blockt, oder wenn er den ersten blockt und danach nicht mehr da ist, weil er backdasht, kommt ein Sweep raus.
Ja.
Also sobald der zweite nicht mehr
geblockt ist, dann kommt der Sweep
raus. Nicht mehr gechained, oder sobald er gechained werden kann, weil kein Hitstop mehr da ist, kommt der Sweep raus. Und da muss man sich eben nicht mehr entscheiden, aber gleichzeitig gibt es Leute wie Vi, die diese Technik gar nicht erst machen, vielleicht weil sie sich weigern, weil sie glauben, sie seien zu alt dafür, um das noch zu lernen oder so.
Oldschool.
Genau, der drückt es einfach, weil er davon ausgeht, er ist sich ganz sicher durch die Erfahrung, die er hat, du backdashst jetzt. Und er drückt es trotzdem und es würde eben nicht für ihn entschieden, kommt das jetzt raus, also es kommt nur raus, wenn er backdasht und deswegen muss ich die Entscheidung nicht mehr treffen, sondern er drückt, es kommt raus, egal was er macht.
Ja, halt keiner. Aber keine Ahnung, wir kommen jetzt wieder, ich weiß nicht, wir reden wieder viel zu technisch.
Nein, ich meine nur, bei Fighting Games ist die Execution zumindest ab einer gewissen Grundlage fast nur dafür da, um entweder weniger Entscheidungen treffen zu müssen, zum Beispiel, weil die Kombos mehr Damage machen, dass ich weniger Openings kriegen muss, für die ich richtige Entscheidungen treffen muss, um sie zu kriegen. Oder ich decke, wie ich eben schon sagte, mehrere Optionen ab, um diese eine Entscheidung nicht, also meine Chance zu bringen, die falsche Entscheidung zu treffen. Und bei StarCraft und auch bei Shootern spielt die Mechanik eigentlich eine viel größere Rolle.
Ja, und du hast halt auch, ich sag mal, Random Luck.
Genau.
Weil du kannst zum Beispiel bei StarCraft ja auch Build Order, also je nachdem für welche Reihenfolge von, also wie du Gebäude baust und Einheiten baust, kannst du schon einen Vorteil haben gegenüber den anderen.
Ja, die Entscheidungen, die du für dich selber triffst, obwohl du noch keine Infos über den Gegner hast, die entscheiden auch den Ausgang des Spiels eventuell. Ja. Hat natürlich auch mit Strategie zu tun und den Gegner kennen und sowas. Ja, ja. Sind quasi Reads, würden wir es im Fighting Game sprechen nennen. Ja. Aber ich finde bei Fighting Games sehr anspruchsvoll und gerade auch für Anfänger, wenn ich Ryu nehme oder Evil Ryu nehme, dann habe ich die gleichen Grundvoraussetzungen wie Daigo auch. Alles, was anders ist, ist, was er exekuten kann und welche Entscheidung er trifft.
Ja, aber hast du bei RTS auch?
Ja, aber bei RTS ist es, die Execution limitiert dich viel eher, weil du viel mehr gleichzeitig machen kannst als bei Fighting Games.
Da fällt mir was ein. Ich finde es persönlich sau langweilig, in Practice Mode zu gehen. Okay. Weil ich bin richtig scheiße im selber rausfinden. Und bei RTS kannst du dir die ganze Build Order, Timings, kannst du dir abschreiben aus einem Video. Und bei Fighting Games ist es so, du gehst eine Stunde in Practice Mode und denkst dir dann, was soll ich jetzt noch üben? Mhm. Und das, und dann verlierst du online, gehst wieder in den Practice Mode und denkst dir, ich weiß nicht, was ich üben soll, ich habe verloren, aber was soll ich tun? Und das ist halt frustrierend. Bei RTS weißt du, ja, ich hatte 1000 Mineralien, hätte expandieren sollen und eine neue Baracke gebaut oder so. Da ist der Fehler.
Okay.
Und bei Fighting Games ist, ich weiß nicht, es ist halt langweilig, alleine zu spielen.
Erstens finde ich nicht, weil ich habe super viel Spaß im P-Mode und es gibt einige, die es auch haben. Also ich kenne auch einige, die das genauso sehen wie du, so von wegen Practice-Mode ist langweilig. Aber ich finde zumindest Marvel Street Fighter, ich habe sehr viel Spaß daran rauszufinden, was die Engine so hergibt, Sachen zu üben. Aber gerade noch darauf hinaus, das heißt aber auch, dass wenn du dir die Build Order abgucken kannst, zum Beispiel bei StarCraft, dass du sehr viel Zeit investieren musst, um überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo deine eigenen Entscheidungen, die du dir nicht einfach kopieren kannst, überhaupt eine Rolle spielen.
Aber das hält doch jemanden beim Spiel.
Das heißt,
also wenn du
am Anfang, also das heißt, im Prinzip machst du genau das Gleiche, oder sagen wir, es wird dir sogar vorgegeben und du musst das erstmal ausführen können, so, und du kopierst Entscheidungen, also nicht du im Speziellen, sondern man kopiert Entscheidungen, bis man dann selber merkt, ach, so muss ich es machen und jetzt kann ich mal selber Entscheidungen treffen, jetzt kann ich überhaupt spielen.
Naja, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man ja nicht mehr Build Order folgen, aber du weißt, was du in den ersten 5-6 Minuten bauen kannst auf der Karte oder wie du vorgehen solltest oder was es für verschiedene Entscheidungen gibt, die du machen kannst.
Das ist aber doch bei Fighting Games auch so.
Aber
ja, das da fand ich halt komisch jetzt.
Ja.
Aber er gesagt hat, so, er kann sich die Bilder auch abgucken, aber es gibt doch auch in Fighting Games halt Tutorial-Videos, auch sogar Basic-Videos zu Charakteren, wo du dann halt wirklich so einfache Sachen wie zum Beispiel BMBs nachdrücken kannst. Hm. Natürlich, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, ist halt schwierig, wieso kann er das machen, wie zum Beispiel ein Normal Cancel, ein Special oder sowas. Hm. Dann natürlich, ja, dann fehlt halt dir noch ein Level dazwischen, um das noch besser zu verstehen. Aber so komplett ohne, dass du sagen kannst, ja, da alleine kannst du nichts im P-Mode üben, ist nicht so. Also man kann zumindest...
Nee, das sage ich ja nicht.
Wenn man das schon nicht alleine rausfinden kann, kann man zumindest durch Sachen rausfinden, was schwierig ist. Das sage ich persönlich. Also zum Beispiel, wie ich Marvel angefangen habe, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, welche von den Kombos jetzt entweder zu alt sind oder beispielsweise dann zwar praktikabel sind, aber dann halt schwierig. Das habe ich mit Dante am meisten gemerkt. Ich war so, auf welche Höhe muss ich jetzt darauf achten und so weiter. Und dann erst... Das war dann so eine persönliche Sache, wo ich gesagt habe, okay, jetzt achte ich mal auf die Sachen. Aber wenn zum Beispiel ein Anfänger ist, dann denkt sich, ja, das ist unmöglich. Das ist so schwer für mich.
Aber einem Anfänger in Street Fighter kannst du sagen, nimm Ryu, wirf einen genau. So macht man Viertelkreis.
Aber vielleicht so mag macht man Ryu gar nicht.
Moment, ist egal. Vielleicht mag er auch keine Protoss und die sind toll.
Ja, wie
auch immer. Es geht darum, du sagst einem Anfänger oder einem, sagen wir mal, einem Einsteiger, Anfänger ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Du nimmst Ryu, du machst Feuerwelle und wenn er springt, machst du einen Uppercut. Wenn du nicht weißt, was ist, drückst du Medium Kick, solange er trifft. Weil wenn nicht, ist doof. Ne? Wenn der Gegner was kann, dann kann er dich dafür bestrafen. Genau das Gleiche kann, also das sind einfache Entscheidungen, das ist ein einfaches Pattern, mit dem du die meisten Leute besiegen wirst online. Die schlechten Leute. Ja? Vielleicht sogar gute Leute, wenn du davon ausgehst, also wenn du gut einschätzen kannst, ob der Gegner jetzt frustriert ist, ob er reinspringt oder nicht. Aber das hat alles mehr mit dem Bauchgefühl zu tun. Dieses Pattern ist gar nicht das Schwierige.
Ja.
Sondern den Fluss dafür zu kriegen, den Gegner zu verstehen. und nicht sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen mit den Entscheidungen, die man trifft. Und ich glaube, dass man gar nicht so, sich gar nicht so diesen Anspruch stellen muss, dass diese tolle, fancy Sako Evil Ryu Only, Evil Ryu an Rufus Only Combo machen zu müssen. Ja? Hm. Das ist schon viel zu weit gedacht und gar nicht notwendig eigentlich. Es macht Spaß, wenn man es kann und es ist toll anzugucken und alle sind begeistert, weil sie noch nie gesehen haben und dann auf der Evo Grand Stage und sowas, vor allem, weil es ja auch Nerven braucht, ja? Und wirklich Execution, viel Zeit steckt da drin, aber notwendig ist die Combo nicht. Hm. Und es geht wirklich mehr bei allem um die Entscheidung. Die Combo kannst du sagen, üben, wie du willst, wenn du den Hit nicht landest, bringt sie dir gar nichts.
Aber die Entscheidung sieht man doch nicht. Also warum hat der die Entscheidung getroffen? Bei StarCraft zum Beispiel ist es so, der hat das Gebäude gebaut für die Einheit, also baut der andere die Einheit, um die zu kontern.
Aber genau das ist ja der Punkt. Die beste Entscheidung ist nicht immer, also die beste Entscheidung ist nicht immer die sinnvollste. Weil dann weiß der Gegner ja immer, was du tust, wenn du immer die beste Entscheidung triffst.
Ja.
Das ist ja genau der Punkt bei Fighting Games. Es ist Schere, Stein, Papier. Zumindest in vielen Fällen. Natürlich hat man mal einen Vorteil und vielleicht schlägt auch eine Sache beide Sachen.
Ja.
Also zwei Sachen von einem. Aber zumindest ist es immer so, diese eine Entscheidung schlägt deine.
Mhm.
Und wenn ich eine andere Entscheidung treffe, ist das die Antwort darauf.
Mhm.
Und das finde ich bei Fighting Games so ziemlich das Spannendste, dass die Execution da ist und dass man damit wachsen kann, dass man sich selbst, also höhere Ansprüche an sich selbst und seine Execution stellen kann, die es aber nur vereinfacht und nicht vom Kern wegnimmt. Der Kern ist die Entscheidungen treffen. Das sieht man zum Beispiel bei Luffy, für Leute, die Street Fighter nicht spielen. Luffy hat Evo gewonnen und zwar hauptsächlich damit, dass er die richtigen Entscheidungen getroffen hat, Gegner in eine Situation gebracht hat, wo er raten musste, wo er einen Vorteil hat, wo der Gegner raten musste und er hat sie fast immer richtig ausgenutzt.
Hm.
Und das ist das, was das hat nichts mit seinem Charakter zu tun. Vielleicht hat der Charakter diese besondere Situation überhaupt schaffen können, aber dass er gewonnen hat, lag nur an seinen Entscheidungen gegenüber dem seines Gegners. Das hat der hat sich selbst ganz bewusst in eine Situation gebracht, wo er zwar einen Vorteil hat, aber das hätte genauso gut nach hinten losgehen können. Die ganze Zeit, immer. Ja. Und das finde ich an Fighting Games so großartig, dass man eben nicht sagen kann, wie bei diesem 800 RPM StarCraft-Spieler, oh mein Gott, das könnte ich nie. Sondern, wenn ich die gleichen Entscheidungen treffe, dann werde ich auch Evo-Champion. Klar,
steckt der Execution. Was war unser Thema jetzt nochmal?
Ja, Anfänger ranbringen. Ich weiß nicht, wir sind ein bisschen abgekommen.
Wir sind extrem abgekommen. Ja. Wir haben jetzt 10, 20 Minuten über was anderes.
Ja. Ich glaube gar nicht, dass wir so weit davon abgekommen sind, sondern dass erst eher dieses, ich glaube, High-Level-Play auf Street Fighter-Ebene mag nicht so ersichtlich sein, aber ich glaube, das ist eher ein Vorteil als ein Nachteil.
Nee. Finde ich.
Meine Meinung, habe ich gerade erklärt.
Keine Ahnung, also ich zum Beispiel finde Street Fighter 4 auch auf High Level sau langweilig. Weil die Leute laufen hin und zurück, Spacing, weil du gehst ja, was weiß ich, aus der Reichweite vom Sweep oder sowas rein und wieder raus, um das zu baiten. Aber Anfänger sehen, die laufen ja permanent nur hin und zurück. So, warum?
Weißt du, wie sehr die Spieler schwitzen in der Situation?
Nee, das ist. Klar. Warum drücken die nichts? Also du. Warum machen die nichts? Also da ist keine Action, kannst du sagen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Street Fighter 4 ist es halt so, da ist zu wenig Action. Also du hast vorher war es halt so, du hast einen Knockdown und dann kommt, ich sag mal, hier der Vortex, so, und dann drückt einer was und dann, sag ich mal, beide machen Throw-Take oder sowas und dann so, mal lieber wieder Abstand nehmen. So, der hat und keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist auch einfach.
Da fällt mir direkt ein Match ein, wo es genau nur darum geht und die Gruppe, die Menge ist Hype und du hörst die stöhnen und jubeln, weil die ganze Zeit Low Forwards whiffen ineinander.
Ja.
Das der Daigo gegen Alex Fire, ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
Aber.
Eines der besten Street Fighter Matches bisher überhaupt. Aber vielleicht für Anfänger. Schlecht zu sehen, schlecht zu sehen, warum das High-Level-Play ist, ich weiß nicht, aber
naja. Ja, ich weiß nicht, das ist halt einfach, keine Ahnung, das ist, wenn ich es nochmal mit StarCraft vergleichen kann, das ist halt so, als würdest du deine Truppe zum Gegner schicken und der denkt sich so, ich warte noch auf ein paar Einheiten, zieh zurück, und dann denkst du so, der wartet auf Einheiten, ich zieh lieber auch wieder
zurück. Ist das nicht eher wie das Micro? Wenn du gutes Micro hast, dann sieht es doch genauso aus. Dann avoidest du die Sachen, du gehst raus und avoidest den Splash-Damage und stellst den so hin, dass du noch schießen kannst, aber der Panzer nicht zum Beispiel. Ja? Das ist doch genauso und das ist auch Hype, wenn es gut ist.
Ja,
aber bei Anfängern muss halt dann ein Commentator her, der erklärt, warum das gutes Spiel ist.
Nee.
Finde ich schon.
Nee, weil du bei RTS ist es Hype, weil alles explodiert. Oder was weiß ich, da kommt dann ein Psystorm und der Kommentator schreibt denen nur ins Ohr.
Also
du hast auch da die Zeit nicht, um es zu erklären.
Ist nicht das Beispiel, was ich gerade hatte, das beste Äquivalent zu Fuzzis? Dieses Micromanagement, Space koordinieren und wie zum Beispiel, ich kenne, wie gesagt, dieses eine Replay, wo jemand einen Panzer aufbaut, oben auf dem Hügel, und der macht den mit zwei Marines, macht er den Panzer kaputt. Indem er die ganze Zeit hin und her mal kurz so hin, ein bisschen schießen, bevor der Panzer was tun kann, weil der so lange braucht, bis er feuern kann. Und dann geht er wieder ein Pixel raus, sodass er außer Range ist und geht wieder rein und bald wieder.
Hey, welches Spiel war das?
Ich glaube Brood War.
Dann geht das nicht, weil Siege-Tanks sofort treffen.
Okay, ich bin mir nicht mehr sicher. Also kann ja schon irgendwo ein YouTube-Video.
Auf jeden Fall, ich denke, da ist es dann eben auch, es liegt wahrscheinlich auch an den Kommentatoren. Mhm. Also, ich weiß nicht, bei Fighting Games ist es halt so, sie sind zu schnell. Du kannst nicht alles erklären. Wenn du, bei StarCraft 2 ist das Problem, das Spiel hat zu viel Downtime. Also du hast 10 Minuten, du hast 10 Minuten, die Kommentatoren füllen müssen, indem sie über ihre Pizza von gestern reden.
Ja, deswegen spielt wahrscheinlich auch die Persönlichkeit der Kommentatoren.
Genau, deswegen sind die halt auch so wichtig, weil die Chemie da stimmen muss. Ja. Und deswegen sind auch Kommentatoren wahrscheinlich bekannter als die Spieler in StarCraft 2, zum Großteil.
Und bei Marvel ist es halt so, da sind irgendwie beides irgendwie gleich.
Ja.
Finde ich persönlich. Ja, ich gebe dir schon recht. Also so Kommentatoren ist auch für Anfänger, ich glaube, auch ein wichtiger Faktor. Also, nicht nur zum Kennenlernen des Spiels, sondern auch zum Kennenlernen halt von der Szene auch ein bisschen. Also von den Spielern, genauso von dem ganzen Rest. Wir haben uns ja gerade eben noch dieses komische Stare-Down-Video angeguckt gehabt und das ist dann auch wirklich so eine Sache, die kriegt man dann erst mit, weil man die Leute dann halt noch so nebenbei kennt.
Wobei halt da auch dann die Frage ist, ob das für Leute attraktiv ist. Also ich weiß nicht, amerikanische
FGC ist
schon sehr, ja, es muss einen seinen Geschmack treffen schon.
Wenn ich mir die Zuschauerzahlen von hier Awesome Games dann Quick angucke, die ja auch auf der Couch sitzen und Spaß haben, weil sie sich untereinander kennen, weil es eine große Community ist prinzipiell, die sich auch austauscht und rege austauscht, dann glaube ich schon, dass der Community-Aspekt für viele sehr wichtig und vor allem sehr unterhaltsam ist. Auch für Leute, die Leute gar nicht erst kennen, sondern dann erst kennenlernen, wenn sie dann mal reinseppen irgendwie im Januar und sich einmal im Jahr dieses Awesome Games dann Quick angucken.
Wo wir dann aber auch beim Problem in Deutschland wären. Also es ist halt
zu wenig Leute, zu wenige Persönlichkeiten.
Wir haben fast gar nichts.
Ja, also ich meine, wir haben gute Spieler, aber die kennt kein Schwein. Also die kennt man von den Turnier-Results. Ja. Also
von den ein, zwei Mitch-Videos, die dann aber vom Event kommen.
Es gibt eigentlich zwei Gründe, warum man Spieler kennt. Man sieht sie auf einem Turnier persönlich.
Oder
man liest irgendwo.
Genau.
Im Sinne von, man liest im Forum oder keine Ahnung was. Oder man sieht sie eventuell mal auf dem Stream, wie zum Beispiel jetzt Demulant, weil er bei einem größeren Turnier mitspielt.
Und dann fängt man an auszurasten.
Wobei, dann muss man auch erstmal wissen, dass er Deutsch ist.
Ja gut, das haben die Kommentatoren gesagt in dem Fall.
Ja.
Und auch immer wieder erwähnt. Und aber klar. Aber ich denke mal, das geht. Also ich
denk,
das wird bei größeren Communities wahrscheinlich nicht anders sein. Also auch bei StarCraft oder so, dass man, je größer die Community ist, wenn man zum Beispiel die Fighting Game Community in den USA nimmt, dann sind Leute auch Hype, weil sie ihren lokalen Typen bei irgendeinem Major sehen.
Ja.
Das war auch eine Sache, die mir halt letztes Wochenende aufgefallen ist, wir halt im K-Stream gesehen haben. Die Competition war so gut, aber wie dann halt Demulant gekommen ist, dann kamen halt dann die ganzen Inside-Witze und so weiter.
Und dann haben wir uns da hingesetzt und einfach mitgefiebert für Demulant.
Ja, das war einfach dann für uns persönlich dann halt.
Ja, genau.
Hype. Und dann so, das Matchup, Brallrock und so weiter, ja.
Ich glaube, wenn die Community größer ist, dann gibt es das immer, dass Leute in ihrer kleinen Gruppe dann irgendwie sagen, oh mein Gott, mein Kollege ist dabei, ja.
Ja, aber erstmal muss man ja eine große Community kriegen.
Bei uns ist es halt, irgendein Deutscher ist da. Ja? Und bei den Amis ist es, hier mein Brooklyn-Buddy ist da. Ja.
Ja.
Also da wahrscheinlich nicht mal mehr, weil es in New York so viele Spieler gibt. Aber
naja, auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal, es ist halt auch für Anfänger schwer, weil du überhaupt, also inzwischen ist ja so, irgendwie alle gucken eher nach Amerika. Oder wenn dann bei, ich sag mal, mehr typisch japanischen Spielen, was weiß ich, Persona, BlazBlue oder sowas, guckt man ja dann eher nach Japan, weil da die besten Spieler sind. Also, keine Ahnung, du kannst wahrscheinlich eher 10 Japaner nennen, als irgendwie einen guten Deutschen meistens. Oder kennst vielleicht einen guten Deutschen?
Also, ich kann eher 10 gute Japaner nennen, als 10 gute Deutsche, ja.
Ja. Ja. Und ich weiß nicht, es ist halt so, vielleicht ist die deutsche Community auch einfach so Nische, dass man irgendwie gar nichts hat, woran man sich irgendwie klammern kann.
Ja, aber sagen wir so, also gut, Deutschland mag ein bisschen kleiner sein, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt, oder ich glaube nicht, dass die meisten in die USA gucken, zumindest nicht mehr nach 2014. Weil wenn Luffy Evo gewinnt, wenn es hieß, erstmal die Umfrage bei Event Hubs, macht überhaupt ein Europäer Top 8, dann gewinnt Luffy als Franzose halt, also ist ja auch ein Nachbar eigentlich, die auch immer vorbeikommen würden, wenn wir ein größeres Turnier ankündigen würden, dann wären alle Franzosen am Start.
Aber wen interessiert das als Anfänger?
Nein, ich meine, als Anfänger, es geht darum, die Qualität ist eigentlich da, weil die besten Deutschen auch mithalten können international, aber es gibt zu wenige. Und auch die besten Europäer sind weltweit mit die besten.
Ja.
Das Problem ist, es gibt zu wenige Events, zum Beispiel in Deutschland, wo man das als Deutscher wo man das als Anfänger überhaupt mitbekommen könnte, dass es sich überhaupt lohnt, mitzumachen.
Oder Content halt allgemein.
Ja, genau. Also es gibt, wie ich eben schon sagte, wenn man nach einer Community sucht, nach Events sucht, dann sind die meistens international und eben nicht deutsch.
Ja.
Weil allein schon, weil wir uns abspalten, weil wir unser eigenes Forum haben, das haben die Franzosen auch, die spalten sich noch mehr ab als wir.
Die haben für jedes Spiel ein eigenes.
Genau, die haben für jedes Spiel ein eigenes, haben eine eigene Community, machen immer ihr eigenes Süppchen, die haben 90% internationaler Gäste da, kommentieren trotzdem nur auf Französisch.
Ja.
Ist denen egal. Aber es geht eher darum, dass wir zumindest international mehr die Werbetrommel rühren sollten. Wir sollten uns mehr als deutsche Community in die internationale integrieren, meiner Meinung nach.
Hm.
Und damit eben auch sichtbarer sein, dass wir da sind, dass wir Leute haben, dass wir, wenn wir dann mal wieder Events haben, Events haben. Und haben wir auch drüber geredet, die Deutschen, die wirklich zur Community beitragen und die ein wichtiger Teil für bestimmte Spiele sind, die wirklich viel tun, sind leider vor allem die, die gar nicht mehr auf Hardedge sind. Zum Beispiel Suku hat, haben wir drüber gesprochen, sehr viel für Street Fighter Cross Tekken getan, hat fast alle Frame-Data rausgesucht, mit vorbereitet, mit anderen Leuten zusammengetragen, hat das Spiel auch sehr vorangebracht und ist jetzt einer der, naja, sagen wir mal, einer der Namen, die ich am häufigsten in Event Hubs Kommentaren sehe, der auch sinnvolle Kommentare abgibt, die Diskussionen auslösen und sowas.
Ja.
Aber in der deutschen Community hat er gar nichts mehr. Oder macht er gar nichts mehr.
Ja.
Nichts, vielleicht lurkt er noch irgendwie, aber er trägt da nichts so bei, weil er sich denkt, entweder doppelt, also im Sinne von auf Shoryuken, Event Hubs und auf Hard Edge, oder nur da. Aber nicht nur auf Hard Edge. Das lohnt sich gar nicht. Und kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Wenn man sowas machen will, dann will man es mit allen teilen und dann will man mit der großen Community was zu tun haben. Die deutsche ist prinzipiell gerade nur so eine Abkapselung und gibt vielleicht auch ein falsches Bild davon, wie groß die Community an sich eigentlich ist.
Ja, so klein sind wir an sich schon nicht, aber es, Sache ist einfach, die sich halt alle an einem Ort zu finden, ist schwieriger geworden als früher, finde ich.
Nee, dafür hat man aber online meine ich.
Ja, also, aber die eigentliche Community ist ja die internationale Fighting Game Community. Wir sind ja eigentlich eine.
Naja, bei Fighting Games ist es halt so, über Grenzen hinaus kannst du nicht ordentlich online spielen. Also bei einigen Spielen ist es so, oh ja, der wohnt in Frankreich, unmöglich. Der Lag ist zu groß.
Aber
geht nicht. Ich kann nur gegen Deutsche spielen, weil der Netcode gibt nicht mehr her.
Also ich spiele kein Spiel, bei dem du es. Also außer Marvel ist halt
okay. Ja, das ist komplett unspielbar halt.
Ja.
Aber sind wir noch halt aktuell in der Phase, wo es halt noch limitiert ist, wegen den Spielen her. Ja, ich gebe dir recht, international müssen wir uns auch ein bisschen mehr einbringen. Aber es hat sich schon ein bisschen auch verbessert gehabt, weil auch einige große Events. Wir sind
wieder mehr bei Events, ja.
Ja, also wir sollten auf jeden Fall wieder mehr zu den Anfängern kommen.
Mhm.
Also, ich meine, das Schwere ist ja erstmal reinkommen. Also, wie kommt man in die Community rein?
Da wollte ich auf den Punkt einfach hinaus, dass auch wenn wir uns international einbringen müssen, müssen wir auch uns Deutsch einbringen. zwar ist, ich kann auch nicht verstehen, wie man kein Englisch kann. Natürlich ist es wichtig, dass man Englisch kann, um halt die meisten Informationen rauszukriegen. Aber trotzdem gibt es halt dann Leute, die überhaupt kein Englisch, entweder kein Englisch können oder nicht gut Englisch können.
Ja, und die können dann aber auch
gleich Japanisch. Um halt, wie jetzt gesagt, Anfänger besser reinzukriegen zu müssen, müsste man nicht nur basic-mäßig, doch erst vom Anfang an erst basic-mäßig, nicht nur Artikel, was eh schon gemacht worden ist, ein paar Sachen, also wie ich reingekommen bin, da gab es einen Artikel zu den ganzen Begriffen, wie SF4 damals rausgekommen ist, hat sogar der Weißkreuz, Shoutouts, hat damals sogar...
Alles schön säuberlich auf Deutsch.
Ja,
alles
Ausrufe,
ja. Ausrufezeichen. Schön alles auf Deutsch, auch ein Guide, japanischen Guide von den ganzen System Mechanics von SF4 einfach gepostet, weil ich war halt einfach damals so geil drauf und dann habe ich mir wirklich, ohne dass ich das Spiel irgendwie habe, einfach rangesessen und habe mir das durchgelesen. Und was ich aktuell mal das Gefühl habe, ist zwar, die Informationen für die meisten Spiele sind draußen und die sind auf Englisch draußen, aber die sind, wenn wir jetzt nur um den Wachstum von der deutschen Community gehen und halt um die neuen Spieler gehen, dann ist das nur zu, sagen wir mal, 60-70% hilfreich, weil es immer noch diese 30% gibt, die dann wenig damit anfangen können und die dann Hilfe brauchen.
Ja, wobei, ich finde, bei Fighting Games ist es so, die Leute müssen erstmal ein Interesse haben. Ansonsten hast du gar keinen Bock, dich das da reinzulesen. Definitiv. Weil, also was mir jetzt gerade eingefallen ist, im Moment haben wir, so wenn ich Spiele, Release angucke, also Veröffentlichungen, ist es wie früher. Japan kriegt zuerst, Europa kommt vielleicht ein Jahr später oder so. Ich meine, Persona war komplett im Arsch. Aber,
also bei Anime-Games ja, aber bei Capcom-Games war, was ist jetzt, ist nicht mehr so schlimm.
Ja, es war bei Street Fighter 4 am Anfang so.
Und glaube ich bei SNK, ja, weiß ich jetzt auch nicht, da war bis auf jetzt mal Arcade-Release, mal abgesehen, war
Konsole-Release auch. Ich glaube, das spielt auch keine Rolle.
Ja.
Also ob wann das Game wo rauskommt, ist glaube ich egal. Das ist eher für die Hardcore-Spieler interessant.
Nee, aber das Problem ist, Leute, die dann das Spiel in Europa kaufen, bis dahin ist es in Deutschland tot, weil das Spiel ein Jahr alt ist.
Ja, wie alt ist das Spiel? Und es ist trotzdem auch in den USA eines der beliebtesten
nach Koff ersetzt. Nee, so meine ich nicht. Also bis Anfänger in Deutschland anfangen können zu spielen,
ach so,
weil die importieren nicht aus Japan, ist das Spiel in der deutschen Community tot, okay, weil schon
andere. Dann hat es einen anderen Grund. Dann hat der andere Grund, auf den ich eben schon angerissen habe, wir spalten uns zu sehr mit dem, was wir tun. Es gibt prinzipiell zu viele Fighting Games, und zu wenige Leute, die spielen. Deswegen sind Spiele schnell tot, weil plötzlich nur noch 3 Leute da sind in Deutschland, die spielen.
Ja.
Und dann ist es vorbei. Und die einzigen Spiele, die sich wirklich halten, sind die eben von der Community richtig gepusht werden. Das sind die jeder spielt, also wo zumindest die meisten Leute Ehrgeiz haben, was zu tun und die weiterhin zu spielen. Und zu sagen, spielt die doch. So wie hier den Kerl und ich zum Beispiel die ganze Zeit sagen, ja, Marvel, bestes Spiel. Und dann gucken sich's Leute an, neue Leute kommen dazu, unsere Österreichischen und tschechischen Freunde sind super hype auf Marvel. Dann bleibt's halt dabei. Ja? Wenn der Community-Support Support nicht da ist, dann stirbt's. Und ich merke auch, dass die Fighting Game Community sehr durch Memes definiert wird. Ja? Wenn wir irgendwas haben, bekommt es immer direkt jeder mit. Dann ist plötzlich der neue Running Gag und alle stürzen sich drauf. Und ist auch bei neuen Sachen so. Wenn es ein neues Spiel gibt, stürzen sich am Anfang alle drauf. Mag sein, dass es schnell wieder vorbei ist, aber dieses Shoryuken rank.shoryuken.com, wo Turnierergebnisse zusammengetragen werden und sowas. Ja? Oder auch Saltybet waren neue Sachen, die irgendjemand mal gemacht hat und alle stürzen sich drauf. Jeder hat die Seite gesehen, guckt die sich an und findet die super. Und das Einzige, was ist, es darf sich nicht gespalten werden. Es darf nicht derjenige, der das macht, dann irgendwann sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr. Weil wenn die da bleiben, werden die zumindest jetzt ewig weiter benutzt, wenn der Community-Support passt. Und es ist eigentlich sehr schnell, was Neues zu etablieren, was das angeht, aber wenige Leute nutzen die Chance. Und ich glaube, wenn wir uns vornehmen, uns mal nicht mehr so zu spalten und vielleicht ein bisschen weniger politisch sind, was die Spiele angeht, dann passiert sowas auch nicht mehr. Dass wir vielleicht offener sind für Spiele, vielleicht auch für die Alteingesessenen, die Spiele schon kennen, es einfacher ist, sich ein neues Spiel anzugucken, weil es mehr Material gibt, mehr Videomaterial, vielleicht mal jemand, der sagt, naja, für Leute, die schon Street Fighter können, das wäre generell, glaube ich, das beste Tutorial für alle Fighting Games, ein Uniel-Guide für Street Fighter-Spieler. Ja? So nach dem Motto, du kennst schon ein Fighting Game und ich erkläre dir jetzt, wie das mit den Begriffen in etwa funktioniert.
Und am besten mit einem Spieler, der sich auskennt und einem Spieler, der für irgendwas anderes bekannt ist, sagen wir mal.
Ja, der halt Street Fighter kann.
Der Street Fighter kann, ja, und genau. Die anderen Leute wissen, okay, ja, Street Fighter Basics, und der erklärt dann halt die Mechanik, aber dann halt vielleicht mit einem guten Beispiel, wie es dann zusammenhängt mit, ja, einem, genau, anderen Game ist.
Ja, ich glaube, weil Justin Wong zum Beispiel kann das sehr gut und der ist in jedem Spiel einfach wahnsinnig gut. Weil er sich jedes Spiel anguckt und prinzipiell immer, weil er eben gut Fighting Games spielen kann, immer oben mithält. Der ist natürlich auch ein Naturtalent, kommt noch dazu und eben sehr begabt. Aber ich glaube, wenn, das Problem habe ich auch selbst, ich habe Lust an Spielen, aber und lerne eigentlich auch schnell, aber diese Hürde zu nehmen, erstmal sich die System Mechanics anzugucken und dann das Kombos zu üben und den Anspruch, den ich durch andere Spiele daran habe, müsste ich eigentlich mal ablegen. Und sagen, ich gebe dem Spiel jetzt einfach eine Chance und dann kann ich es halt nur so halbwegs spielen, ich verstehe zumindest, was passiert. Aber ich glaube, diese Hürde muss man einmal nehmen und das sollte man eigentlich bei neuen Spielen, die rauskommen, immer, damit es eben nicht so gespalten ist, sondern dass man, wenn man auf einem Event ist, zu jedem hingehen kann, sagen, lass doch mal dein Spiel spielen. Ich kann es zwar nicht gut, aber warum nicht? Ich glaube, nur dann kann es dafür sorgen, dass Anfänger nicht die falsche Wahl treffen können, wenn sie sagen, oh, das Spiel interessiert mich, nee, ist tot. Ja, wie wär's damit? Nee, spielt schon lange keiner mehr. Sowas. Also, ich glaube, als Anfänger kannst du momentan nur die falsche Wahl treffen, außer du nimmst das, was man eh überall sieht. Und das ist vielleicht für manche auch langweilig. Wer weiß. Ja. Und das gibt auch so ein bisschen ein falsches Gefühl davon, wie genial eigentlich die Fighting Game Community ist, weil es so viele unterschiedliche Spiele gibt, die andere Sachen erfüllen, die unterschiedliche Effekte bei der Community erzeugt haben, weil zum Beispiel was Third Strike und ST für die Community getan haben und eben auch SF4, aber an ganz unterschiedlichen Stellen zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten mit anderen Effekten, geht dann so ein bisschen unter. Finde ich schade.
Also ein Verbesserungspunkt. Bessere Repräsentation, nicht nur für die Community, sondern auch außerhalb.
Ja.
Kann man es so sagen?
Also ich denke, wir sollten uns generell als deutsche Community international mehr einbringen. Das heißt, vielleicht nicht nur für uns was machen oder denken, ich mache gar nichts, weil auf Hard Edge macht es keinen Unterschied, wenn ich da was poste, sondern als ganze globale Community sehen. Wir sollten so ein bisschen den Stolz ablegen oder die, wie soll man sagen, nicht nur den Stolz ablegen, sondern auch so ein bisschen den, sich selbst den Ruck geben, auch mal neue Games anzufassen. Auch wenn man sie vielleicht nicht lange spielt, aber zumindest diese System Mechanics zu verstehen und zu verstehen, wie ein Spiel funktioniert, um die Community nicht noch weiter zu spalten, als es eh schon passiert ist. Und mehr Events machen, damit Leute mehr davon mitbekommen.
Ja, oder mal ein paar mehr Videos aufnehmen und online stellen. Irgendwie. Ich weiß nicht, also bei selbst wenn Leute, also ich weiß, dass Spieler in Deutschland auch Matches grinden, aber du siehst die halt nie, weil es halt keiner aufnimmt. Ja. Irgendwie bei StarCraft oder Dota, ich meine, da hast du dann halt die Pros, aber die streamen auch dann jeden Tag. Ja. Also ich meine, wenn Leute Spiele grinden, warum denn dann nicht einfach mal den Stream anmachen? Also wenn man die Hardware hat.
Ja.
Also, na gut, manche Leute können jetzt nicht streamen, aber wegen Internet dann halt einfach aufnehmen und online stellen oder ich weiß nicht, wenn, da hilft es ja dann auch, wenn das ein guter Spieler ist, wie führt man denn Spieler gut an das Spiel heran, indem man vielleicht dann auch sein eigenes Match nimmt und dann irgendwie sagt so, ja, hab bemerkt, ja, der springt andauernd, wenn ich irgendwie Feuerball mache. Mhm. Und das habe ich mir dann dabei gedacht, dass Leute auch irgendwie so verstehen, naja.
Das habe ich jetzt.
Den Gedankengang dahinter. Also ich finde halt in Deutschland, wir gucken uns ja Match-Videos an, aber wir gucken uns entweder amerikanische Videos an oder japanische Videos.
Ja, High-Level meinst du,
generell. Weil Deutsche gibt's auch nicht. Also man kann auch nicht sagen so, ja, ich gucke mir mal Match-Videos von dem deutschen Spieler an, weil gegen den will ich im Turnier gewinnen oder sowas. Oder der ist der beste Deutsche. Also du siehst beim Turnier, er ist der beste Deutsche, aber danach siehst du halt nichts mehr von dem. Also man kann auch nicht wie bei anderen Spielen irgendwie so sagen, man hat keine Publicity oder man kann niemanden zum, ich sag mal, Idol hochheben, Weil den siehst du alle halb Jahre mal. Also offline. Also nicht online.
Also ich glaube erstmal, Hannibal hat schon so ein bisschen den Status, zumindest bei so ein paar Leuten im Forum, die neu dazugekommen sind. Dass er so, oh, der beste Spieler und ich will sein Buddy sein beim Hessen Crash, ja, keine Ahnung. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Aber was du eben sagtest von wegen Matchvideos hochladen, das habe ich auch gesehen, dass so ein paar Leute, die neu im Forum sind, halt einfach ein Video von sich aufgenommen haben und gesagt, hier, guck das mal an, sag mir mal was.
Ja.
Ich glaube, das schwappt halt auch so ein bisschen aus anderen Games über, dass man das da so macht und seine Replays hochlädt bei StarCraft und sagt, gib mir mal Feedback dazu. Generell sinnvoll, klar, Feedback einholen, dafür ist das Internet da, prinzipiell. Sich mit Leuten auszutauschen und ja.
Also, keine Ahnung, man sollte halt auch Leute ein bisschen an die Hand nehmen und auch, also, ich meine, ja, es ist irgendwie schwer bei Fighting Games, weil alles irgendwie auch ein bisschen kryptisch ist. Also, man hat irgendwie so eigene Begriffe und ja, man muss dann auch erstmal das Spiel verstehen, wie läuft das Spiel überhaupt mit Frames und Super und wie viel Schaden und wie viel HP hat was und bla. Also gibt es halt so viel Zeug, was man sich eigentlich auch einlesen muss. Aber da sollte man dann eben, ich meine, ja, es ist halt nervig, wenn Leute ankommen und so, ja, ich kapiere nicht oder soll ich irgendwie mit Pad oder mit Stick spielen? Das ist halt so diese ewige Frage.
Nicht nur diese ewige, sondern einfach diese Basic-Frage, die man sich meistens entweder bei Google oder irgendwas anderes
Ding.
Da muss man auch so sagen, da bin ich selber schuldig, da denke ich mir auch so, was für ein Shit, der schon wieder schreibt, was fällt ihm ein?
Ich glaube, da sieht man, dass ein Forum generell eigentlich die falsche Anlaufplattform für Anfänger ist. Weil wo stellt man bei Hard Edge sinnvoll die Anfängerfragen? Nirgendwo. Weil die prinzipiell sollte man die gar nicht stellen, weil die schon tausendmal beantwortet wurden. Und einen alten Thread wieder aufgreifen, wo das schon mal erzählt wurde, soll man auch nicht. Oh, guck mal, der Thread ist schon drei Jahre alt. Wenn man dann was macht, artet es in einen Shitstorm aus, weil Leute sagen, keine Ahnung, die Frage wurde schon tausendmal beantwortet, die ist total egal. Und am nächsten Tag ist der halbe Thread leer.
Müsste man vielleicht wie bei Shoryuken ein Anfängerforum einführen.
Wie bei Reddit, ein Ask Me Anything, sowas. So nach dem Motto, für eine Woche oder einen Monat könnt ihr jetzt einfach mal alle Fragen stellen, auf die ihr Bock habt und wir können euch alle einzeln antworten.
Ja, nicht nur das, sondern ein paar Sachen, also ist jetzt Hard Edge nicht komplett im Hinterhof, aber ein paar Sachen wurden schon adaptiert. Also anfangs gab es überhaupt keine, wie war das, dumme Fragen oder irgendwelche random Fragen oder sinnlosen Fragen vielleicht. Die gab es dann auch, ich weiß nicht, seit Super oder sowas gab es die zumindest für jedes Spiel und da wurde zumindest das auf Minimum reduziert. Was aber ein bisschen schlecht ist, was ich dir zugeben kann. Es gibt Sachen, die dann für Anfänger da sind, aber die sind relativ versteckt. Nee. Also sowas wie Stickies und so weiter. Ich weiß nicht, dann, keine Ahnung, bei der Registration oder sowas vielleicht einfach.
Ne, es gibt halt ja noch die Wiki, aber ich meine, keiner guckt in die Wiki.
Nein, ich meine,
oder es, keine Ahnung, da
das irgendwie zu verlinken, weil es gibt schon die, zum Beispiel das, was ich vorher erwähnt habe, mit diesem Begriffe erklären und so weiter.
Ja.
Das gibt's alles, aber es ist dadurch, dass das nicht archiviert wird teilweise.
Meinst du sowas wie ein Anfänger-Fack in jedem Unterforum oder so?
Ja, einfach so, keine Ahnung, hier extra so Bereich Anfänger. Oder beziehungsweise ich war jetzt kurz auf Shoryuken war ich und da gibt's auch so Newbie Psycho Dojo, wo dann wirklich Anfänger sich da austauschen können.
Ja,
und das gibt es irgendwie in dem Forum nicht.
Ich glaube, es ist egal, ob Anfänger das finden. Wichtig ist, dass wir es linken können.
Ja,
linken. Dass wir was aufgeschrieben haben, dass nicht immer das Rad neu erfunden werden muss, dass Leute sich darüber streiten, dass sie gerade die falsche Definition dazu geschrieben haben und immer alles irgendwie unvorbereitet aussieht, obwohl die Frage schon zehnmal gestellt wurde.
Ja, und User sollten da nicht ankommen. Guck mal den Trottel an. Das ist doch nicht Meaty, das ist ein Link oder sowas. Ja, irgendwie, guck dir mal den Trottel an, wie er den Begriff falsch
gehört. Ist kein Option Select, sondern Cancel. Das gab so eine ewige Diskussion mit.
Da muss man, um ehrlich zu sein, da müssen einfach die Leute den Stolz ein bisschen ablegen, wie bei den anderen Sachen.
Ja, genau.
Mhm.
Und es geht eben nicht um, wer hat recht, sondern dem Anfänger zu helfen. Ne?
Ja.
Wir sind bei einer Stunde vier Minuten.
Und wir haben
noch nicht so kompliziertes Thema.
Ja, ist ein kompliziertes Thema. Ja. Aber wir haben ja so ein paar Punkte genannt, vielleicht auch ein paar Denkanschlüsse gegeben, zu denen ihr euch dann auch noch im Set auslassen könnt.
Genau, wie seht ihr das überhaupt?
Ja, genau.
Wie kann man Anfängern den Einstieg leichter machen?
Ja.
Sei es mit Videos etc. pp.
Ja, und macht mal was.
Genau,
also Ding diskutiert mal.
Ich glaube, der größte Unterschied zu anderen Communities ist, dass bei zum Beispiel der StarCraft-Community, bei League of Legends, bei Dota, irgendwelche Leute einfach verrückten Kram machen, der populär wird in der ganzen Community. Sowas gibt es bei uns auch, aber meiner Meinung nach viel zu wenig.
Was meinst du damit?
Also zum Beispiel dieser Remix, den wir eben angeguckt haben, mit Out of Control.
Ach so.
Und ist so ein Remix von einer Folge von Cross-Counter Action Adventures, der eben als Musikvideo quasi remixed wurde.
Ja.
Finde ich, sowas ist immer super lustig und halt diese, also Fighting Game Community hat generell genug Memes. Aber ich glaube, davon gibt es zu wenig, es gibt zu wenig Inhalt, der einfach von der breiten Masse kommt. Das sind immer so ein paar einzelne oder eben so ein paar lustige Memes. Es gibt so wenige eigentlich, obwohl es viele sind, aber so wenige, dass man fast alle kennen könnte. Und das irgendwie ein schlechtes Zeichen, meiner Meinung nach.
Ja, fand ich lustig, wie du gemeint hast, wir haben fast keine Memes und dann schaue ich mir so einfach so dumme Kopfkommentare einfach an und muss wieder lachen, wie viel wir überhaupt haben.
Ach, du meinst die deutsche Community?
Ja.
Ja, es gibt schon einige. Also, einige. Klar. Aber ich glaube trotzdem, dass wir selbst wenig dazu beitragen. Und ich glaube, das muss sich so ein bisschen ändern. Gerade wenn man sich die Österreicher anguckt, die dann sich, also so andere Sportanalogien dafür benutzen und sich darüber kaputt lachen, zum Beispiel, oh, Matchball, da muss ich immer so lachen, das ist einfach so cool. Oder halt der Polizist statt beißen, weil er eben so aussieht. Ja. Als
oder die Reeds.
Ja, genau.
Das war ein guter Reed.
Ja, der, genau, Dr. Strange hält eine Vorlesung.
Ja.
Okay, beenden wir das Thema und gehen gerade noch kurz auf die von Chun-Li One.
Das ist jetzt der Chun-Li-Segment.
Genau.
So.
Vielleicht nennen wir es Geschichten aus dem Ghetto. Ja.
Nee, das ist ein.
Keine Ahnung.
Sagen wir Geschichten mit für Onkel Chun-Li.
Work in Progress, der Titel. Ja. Auf jeden Fall, es ging darum, ein bisschen Tratsch-Tanten-Talk zu haben, also so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sachen, die man nur so mitbekommt, wenn man wirklich auf einem Event war, die vielleicht auch nicht auf A-Kappa gepostet wurden. Und da hat mir Mr. Cook was erzählt, als er, es war, glaube ich, Finals Day, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Entweder
Finals Day, wo
Finals Day bei Evo.
Hast, ja.
Genau, Finals Day. Mr. Cook kam vom Klo wieder und sagt so zu mir, er hätte gerade, wäre gerade am Klo gewesen und hat Jibes war da, ich glaube, Flo war da und Jibes stand vor einer verschlossenen Klotür und man hörte nur ein. Dann kommt ein Mann raus und sah leicht bleich aus und der hat sich scheinbar, also sah auch auf dem Stream schon nicht so gesund aus, wenn man ihn so angeguckt hat. Und
der sah am Wednesday, sah der extrem. Also den Tag davor sah er ganz okay aus, wo er auch gegen Kushi gespielt hat, aber da war, es ist bei jedem Softfan so. Er hat das AIDS jetzt angeschlagen.
Ja, also davor hat man ja schon gesehen, dass er irgendwie eine Hautkrankheit hat und dann hieß es, oh, ist es ansteckend oder nicht? Ja. Ich hatte schon Angst, weil er erst in meinem Pool war, war er ja dann zum Glück doch nicht. und naja, also er hat sich übergeben, noch kurz vor Top 8, weil er war doch Top 8, oder?
Er war Top 8 und dann musste wieder gegen Christy raus und danach ist er dann auch raus.
Ja, genau. Und das war halt kurz davor, kurz vor Marvel Top 8, deswegen war Mr. Cook noch gerade im Bad und naja, das war so eine random Geschichte mit Jibes als Türsteher, Flo als Türsteher, Mahn über der Schüssel kniend und was man wahrscheinlich nicht mitbekommen hat, was die meisten vor Ort nicht mehr mitbekommen haben, weil es wahrscheinlich keiner mitbekommen sollte.
Das ist jetzt Top Secret German Exclusive. Ja.
Ich hoffe, das war so ein bisschen was von dem, was sich Chun-Li One vorgestellt hat. Und dann
wir schauen mal, was wir beim nächsten Mal so rausfinden.
Alles klar.
Okay. Dann wollen wir noch auf irgendwas hinweisen, Turniere oder sowas.
Nö, jetzt morgen kommt Persona 2 raus. Ansonsten meldet euch zum Hessen Crash an. Ja. Das gute Buddy-System führt Anfänger zum Genre heran. Hoffentlich.
Ja.
Aber im Moment sind ja noch nicht viele Anfänger angemeldet. Deswegen bringt eure Freunde mit, auch wenn die nur zuschauen wollen.
Ja.
Kostet nichts.
Ja. Und jetzt als nächstes.
Für die Freunde.
Ja. Und das nächste ist ja der Bayern Brawl im September. Vom
12. 13. 14. September.
Ja.
Da werden auch einige dabei sein, wie Competition wird, also vorausgesetzt, die Leute schaffen es am Freitag zu kommen, weil das Turnier geht schon am Freitag los.
Aber jetzt bin ich schon relativ überrascht, wie viele da jetzt da sind.
Ja.
Also ich war auch wieder bei den Anfängen war ich dabei, ich weiß nicht, ob ich bei 1 oder bei 2 war, aber bei 1.
Nee, bei 2 warst du nicht, glaube ich.
Nee, bei 2 war ich nicht. Beim 1 waren es halt 30 Leute und wenn ich jetzt gucke, wer aus Deutschland halt alles hinfährt, also die NRW da fahren hin, dann Team Rookie fährt dahin, dann sogar Halliwell, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe, also, der fährt dahin.
Mann, ey. Wenn man sich überlegt, dass ich den zweiten Bayern Brawl gewonnen habe und jetzt kommen so viele gute Leute dahin, dann hat sich viel getan.
Ja. Dann hast du gute Leistung gemacht.
War gut.
Liegt am Turniersieger.
Vielleicht wird es bei Tschechien auch größer.
Wer weiß.
Denken sich so, dieser Struck, der ist so ein Fraud, den werden wir jetzt hauen.
Ja. Alles klar.
Alles klar.
Ja. So, dann Jan.
Ja, das war's dann für heute. Dann sieht man sich in 2 Wochen wieder.
Bis in 2 Wochen.
Schreibt, wie gesagt, ins Forum Vorschläge an Themen, diskutiert, wie führt man Anfänger ran. Also wir werden wahrscheinlich auch noch mit diskutieren. Da gibt es noch genug Sachen, die nicht gesagt wurden. Also dann sieht man sich.
Oder wo es noch Platz ist für Gesprächsbedarf.
Ja, man sieht sich dann in 2 Wochen.
Ja.
Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.